und herzlich willkommen zu unserem Hundeglücklich-Podcast, dein Podcast für eine liebevolle Verbindung. Wie schön, dass du da bist.
Hallo, auch von mir. Alexandra und ich dachten uns, dass wir heute mal über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, was uns beiden auch, glaube ich, spreche jetzt für uns beide, damals auch ein bisschen die Augen geöffnet hat.
Genau, wir sprechen heute mal so darüber, wie wir unsere Hunde denn so sehen und ob wir ihnen vielleicht auch unterbewusst bestimmte Rollen zuschreiben und sie damit auch so ein bisschen festnageln, wenn wir sie bloß durch diese Brille sehen, dass das zum Beispiel ein sehr hibbeliger Hund ist oder ein Angsthund oder ein Jagdhund oder was auch immer. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was das so mit euch macht, was es mit dem Hund machen kann. Und wie sich das vielleicht auch auf euer Zusammenleben oder auf eure Beziehung auswirkt, wenn man den Hund so durch eine bestimmte Brille die ganze Zeit sieht.
Ja, voll. Und ich habe ein Beispiel. Das hat nicht direkt mit dem zu tun, worüber wir in der Podcast-Folge sprechen, aber ich glaube, es hilft, um zu verstehen, was wir meinen. Und zwar, als Ronki bei uns ankam, war er für uns so ein bisschen, ja, der ältere Hund, der halt eine Vorgeschichte hat, der immer auf hartem Untergrund gelegen ist und so weiter. Und dann hatte er ja seine Operation am Bein. Und jetzt ist er unserer Meinung nach so fit wie noch nie zuvor. Und wir sind uns gar nicht mehr sicher, ob Ronki wirklich älter ist als Nina oder ob die vielleicht sogar gleich alt sind. Und das heißt, er hatte einfach, seit er bei uns war, die ersten paar Monate und sogar das erste Jahr sicher, wahrscheinlich immer ein bisschen Schmerzen. Aber wir haben das gar nicht als Schmerzen überhaupt wahrgenommen, weil für uns, wir hatten die Brille auf, oh, der arme ältere Hund, der ist halt echt schon ein bisschen mitgenommen von seiner Vergangenheit und eben, dass er nie quasi weich liegen konnte, was ich auch nicht gut für die Gelenke und das spürt man jetzt halt. Uns wäre ja nie in den Sinn gekommen, zu überlegen, ah, braucht es da vielleicht irgendwie eine Unterstützung? Also wir waren natürlich beim Tierarzt, aber auch der hat ihn einfach ganz normal untersucht und das war quasi alles in Ordnung. Und jetzt, seit diese Operation vorbei ist und seit alles auch abgeheilt ist, merken wir, wie sehr er sich auch freut über intensive Bewegungen. Und früher hatten wir immer das Gefühl, es macht ihm einfach nicht so Spaß. Und mittlerweile glaube ich, dass es ihm halt immer ein bisschen unangenehm war oder sogar wehgetan hat. Und das war eben die Brille, die wir auf hatten.
Total. Und vielleicht auch, weil man davon so fest davon überzeugt ist, oder? Dass er halt schon, keine Ahnung, von Anfang an diese Bewegungsfreude nicht so hatte oder halt ihr das Gefühl hattet, er mag das nicht so, dann hat man da ja gar nicht das groß hinterfragt oder man sieht dann halt viele Dinge vielleicht dann auch manchmal, jetzt gar nicht bloß auf euren Fall bezogen, aber generell, wenn man so fest so ein Bild im Kopf hat, dann kommt man eben gar nicht so schnell auf die Idee, das mal zu hinterfragen oder dass es ja auch anders sein könnte oder dass der Hund vielleicht gar nicht so ist, wie man ihn die ganze Zeit wahrnimmt. Ja, das stimmt, das ist auch ein gutes Beispiel.
Ja, also wenn man jetzt das vielleicht noch ein bisschen konkreter macht, weil es war jetzt zwar, das ist jetzt gar nicht so auf das Ver also es war schon auf das Verhalten von Ronki bezogen, aber was wir eigentlich viel mehr meinen ist, wenn wir mit dem Hund zusammenleben und beispielsweise ist er jetzt echt ein bisschen ängstlich. Und wir sind dann der festen Überzeugung, das ist ein Angsthund, wir quasi benennen das dann auch so, einfach damit wir das kategorisieren können. Und dann kann es eben sein, dass wir im Alltag in ganz vielen Situationen anders reagieren, wie wir das vielleicht tun würden sonst, weil wir quasi abgespeichert haben, dass das ein Angsthund ist. Also, dass man beispielsweise dann, wenn irgendwo ein Geräusch ist und wenn es irgendwo knallt, ganz, ganz anders reagiert, weil man ja quasi fest davon überzeugt ist. Und das kann auch sein, dass der Hund ein Angsthund ist. Also das wollen wir gar nicht abstreiten. Es geht nur darum, dass wir ein bisschen sensibilisieren, dass es dann eben sein kann. Man muss sich da mal selbst beobachten. Reagiere ich jetzt vielleicht gerade auch anders? Und vielleicht quasi verstärke ich so die Angst dann auch noch, weil ich vielleicht auch noch hektisch werde dann in der Situation.
Voll. Oder auch wenn ich zum Beispiel den Hund so sehe, dass er immer der Laute ist und dass er halt immer nach vorne geht oder sowas, dann lasse ich ja dem Hund auch gar keine andere Möglichkeit, in einer anderen Situation vielleicht auch mal anders zu agieren, weil ich nehme das ja schon ein bisschen so vorweg in meinem Kopf. Also ich gehe davon aus, dass der Hund auf alle Fälle wieder der ist, der in der Situation laut wird. Und schon überträgt sich vielleicht meine Gedanken, meine Anspannung auf die ganze Situation, wie du es gerade beschrieben hast. Und der Hund hatte dann irgendwie gar keine andere Wahl, das mal anders zu machen, weil ich das halt schon so mit meiner ganzen Energie da auch so in diese Situation reingehe. Oder wahrscheinlich fühlt sich's auch auf allen Ebenen ja für den Hund irgendwie so an, wenn mich jemand nur so wahrnimmt und nur sieht, dass ich halt auch dann die ganze Zeit das Gefühl habe, irgendwie, mir wird irgendwie gar nichts anderes zugetraut sozusagen, sondern ich bin halt sozusagen der, weil alle anderen mich so sehen. Und ich glaube, das spüren Hunde genauso, wenn wir die ganze Zeit mit diesem einen Blick da auf sie drauf sehen.
Voll. Ja, und es kann ja auch in die positive Richtung irgendwie gehen. Also zum Beispiel, ich habe ganz fest das Bild von Nina, dass sie einfach Menschen liebt oder dass sie einfach auch bei Besuch, ich mache mir bei ihnen nie Sorgen, egal wer zu uns kommt, dass es irgendwie ein Problem sein könnte, weil ich einfach so, sie so fest als Hund sehe, der sich einfach freut, wenn sie Menschen sieht. Das heißt, ich bin ja bei ihr so locker und so entspannt und irgendwie habe auch gar keine Angst, wenn sich mal jemand über sie beugt. Ich weiß natürlich, ich kenne natürlich auch gut ihre Körpersprache, aber ich mache mir da wie gar nicht Sorgen, weil ich halt einfach so dieses feste Bild habe und dementsprechend ihr auch einfach alles zutraue, was irgendwie Besuch und Menschen angeht. Also ja, sie ist da in dem Sinne einfach meine sichere Bank. Bei Ronke beispielsweise weiß ich, dass es sein kann, dass wenn das jetzt eine ganz fremde Person ist, die vielleicht auch noch männlich ist, je nachdem, weiß ich, dass ich da einfach mehr schaue, dass es für ihn dann angenehm ist, die Situation. Dass ich beispielsweise mit ihm den Besuch draußen abhole, dass er den einfach schon mal kennenlernen kann, dann läuft man gemeinsam zum Haus jetzt als Beispiel. Und das habe ich aber bei Nina gar nicht, weil ich seit Tag 1 irgendwie abgespeichert habe, Nina liebt alle Menschen. Also das kann auch in die positive Richtung quasi gehen.
Total. Oder auch ein und dasselbe Verhalten kann ja unterschiedlich bewertet werden. Also,
Voll.
weil zum Beispiel wir beide, wir lieben ja diese Lebensfreude von Nina und von Zoe zum Beispiel oder von Ronki und Nela. Auch wenn die mal so ein bisschen rumspringen und sich über Dinge freuen oder wenn sie sich bei Besuch freuen zum Beispiel. Und jemand anders würde vielleicht dann eher so ein Gefühl haben, wenn der Hund das eben oft zeigt und der Mensch stö den stört das aus irgendwelchen Gründen, dass es halt immer dieser hibbelige Hund ist oder der immer so aufgeregt ist oder der sich nicht entspannen kann. Und dann wird ein und dasselbe Verhalten, der Hund freut sich bei Besuch halt total unterschiedlich schon bewertet. Und das kann ja dann auch schon dazu führen, dass es halt in so komplett verschiedene Richtungen denn auch geht, wenn man dann so einen negativen Fokus auf ein Verhalten hat oder wenn man das eben gar nicht so wahrnimmt, sondern sagt, hey, ja, sie freut sich halt in dem Moment, aber sie kann sich ja im nächsten Moment auch wieder entspannen. Also,
Voll.
dass, ja, dass auch das
Voll.
gleiche Verhalten so unterschiedlich bewertet wird, weil meistens sind ja Rollenzuschreibungen nur reine Bewertungen, die wir sozusagen von außen unseren Gegenüber überstülpen. Und das passiert halt ja auch ganz oft im Unterbewusstsein und gar nicht so bewusst, dass wir das mit willentlich jetzt so machen.
Ja, das stimmt. Voll. Voll. Das finde ich voll gut, wie du das gesagt hast. Das ist halt echt, für die eine Person ist das Verhalten dann so und so und für die andere ist das so, je nachdem, was man halt auch vielleicht selbst für, ja, für Erfahrungen hat oder vielleicht auch, was ist einem wichtig, wenn man vielleicht selbst eher, gerne total die Ruhe hat und dann vielleicht mit einem Hund zusammenlebt, der eigentlich gerne Action hat, dann ist es natürlich anders, als wie wenn man vielleicht selbst auch total gerne ja, actionreiche Ausflüge mag. Das stimmt.
Vielleicht auch, was man so noch so gesellschaftlich oder durch im Training so für Glaubenssätze hat, dass man da Dinge umsetzen will. Und hörst du mich noch? Ja.
Ja.
War gerade stehen geblieben.
Ah, sorry.
Also, dass wenn man da so noch im Training drin ist, dass man dann vielleicht denkt, ja, der Hund, wenn der sich jetzt zum Beispiel beim Besuch zu sehr freut oder sowas, dass es da negativ irgendwie sich auf bestimmte Dinge auswirken könnte. So, keine Ahnung, dass es halt unhöflich wäre oder dass der Hund dann schlechter zur Ruhe kommt, weil wir ihm das eben gar nicht anders zutrauen, sozusagen. Das kann ja auch noch damit reinfallen. Ja.
Ja, voll. Ja, und dann kann man ja vielleicht, wenn ihr das jetzt alles hört und denkt, ja, das klingt irgendwie noch interessant, aber also was kann ich jetzt da konkret damit anfangen? Der erste Schritt ist, dass man sich mal bewusst macht, okay, wie sehe ich meinen Hund? Welche Anteile schreibe ich ihm denn eigentlich zu? Dass man sich die einfach mal, das ist auch eine Übung, die machen wir ganz häufig, also nicht ganz häufig, immer in der Masterclass, dass wir den Hund uns mal in die Mitte stellen von einem Blatt und uns dann überlegen, was sind Anteile, die wir dem Hund zuordnen? Und das sind positive und negative Anteile. Es kann alles sein, weil, wie du es gesagt hast, die Anteile bekommen ja erst eine Bewertung, wenn wir sie bewerten. Also der Hund ist beispielsweise laut oder vielleicht sogar zu laut. Oder der Hund ist ängstlich. Oder es ist ein Jagdhund. Und so weiter und so fort. Dass man sich halt einfach mal bewusst macht, was ist denn alles da, was ich dem Hund einfach so anhafte quasi. Also so wie Post-its, die ich auf den Hund klebe.
Genau, und das kannst du dir auch sehr gut mal aufschreiben, so wie du es gerade gesagt hast, dass man sich den Hund vielleicht in die Mitte von dem Papier aufmalt mit dem Namen und dann halt auf diese Post-its dann zum Beispiel all diese Anteile draufschreibt. Und ganz wichtig, es können positive und auch negative Sachen sein. Ihr müsst nicht nur negative Sachen finden, sondern alles, was euch einfällt, welche Rollen ihr sozusagen den Hund zuschreiben würdet, die können dann darum herumstehen. Und das ist wirklich schon der wichtigste Schritt, dieses Bewusstsein schaffen, weil dann könnt ihr vielleicht in Situationen, wo ihr in diese Bewertung reinrutscht, dann sozusagen gucken, oh, jetzt habe ich eigentlich gerade schon wieder diese eine Brille auf und traue dem Hund zum Beispiel gar nicht zu, dass er diesmal in der Hundebewegung vielleicht auch anders machen kann und dass ich vielleicht jetzt mal kurz wieder durchatme und locker bleibe dabei und sondern erstmal schaue, was passiert eigentlich. Und dass ihr euch dann halt bewusst werdet, okay, das sind nur Rollenzuschreibungen und ich kann diese Klebezettel, die ich da um den Hund rum herum geklebt habe, auch jederzeit wieder abmachen und lösen. Es ist nichts, was in Stein gemeißelt ist und was sozusagen immer da sein muss und bleiben muss, sondern man kann sich auch von diesen Rollenzuschreibungen wieder trennen. Die müssen nicht für immer da sein.
Genau, und manchmal sind es ja auch Rollenzuschreibungen, die gar nicht wir getroffen haben, sondern vielleicht eine Person auf dem Spaziergang oder irgendwie eine Nachbarin oder wer auch immer, ein Familienmitglied, dass die dann vielleicht 3, 4 Mal gesagt haben, boah, dein Hund ist aber aufgeregt. Boah, also ich kann so einen aufgeregten Hund nicht haben. Puh, also das wäre mir irgendwie zu anstrengend. Dann hört man das die ganze Zeit und verinnerlicht das vielleicht auch so ein bisschen und denkt dann vielleicht irgendwann sogar, ah ja, jetzt haben schon 2, 3 Leute gesagt, ja, vielleicht sollte ich wirklich mal Deckentraining machen, damit mein Hund weniger aufgeregt ist. Und man selbst hätte das gar nicht so wahrgenommen, weil man es, wie du es vorhin gesagt hast, vielleicht sogar einfach schön findet, wenn der Hund präsent ist und immer irgendwie dabei ist und sich freut beispielsweise. Und dass man dann auch da bewusst macht, auch wenn das jemand anderes auf unseren Hund quasi draufklebt, können wir das auch einfach wegnehmen. Wir müssen das gar nicht annehmen.
Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und es zählt ja auch, wenn wir das, also diese Anteile können wir den Hunden zuschreiben und ja genauso uns. Und bei uns ist es ja genauso, dass da wird es vielleicht noch deutlicher, dass man das ja oft ganz vielleicht sich selber irgendwelche Rollen zuschreibt, dass man sich selber als die ruhige oder die laute oder sowas sieht und andere Menschen sehen dich wieder anders und geben dir auch wieder Rollen. Und so ist es halt bei den Hunden genauso, dass wir Rollen ihnen zuschreiben oder halt auch fremde Menschen das machen können. Ja.
Ja, und ich hatte da mal so ein spannendes Gespräch im Coaching. Da ging es dann viel mehr um die Person als um den Hund. Und da ging es darum, dass die Mama immer gesagt hat, dass sie so tollpatschig sei, also die Tochter. So wahnsinnig tollpatschig. Und man kann dir nichts geben, weil du machst das ja immer kaputt, weil du so tollpatschig bist, bla bla bla. Also die ganze Zeit. Und es ist eigentlich darin geendet, dass tatsächlich so häufig, wenn sie was ausgeliehen hat, sind die Dinge dann echt kaputt gegangen, weil sie halt schon auf quasi Nadeln gelaufen ist, weil sie wusste, ah, oh, warte, es geht ja immer alles kaputt, wenn man mir etwas gibt. Also passe ich ganz fest auf, dass es nicht kaputt geht. Und das kennen wir ja, glaube ich, alle. Wenn wir uns ganz fest darauf konzentrieren, dass etwas nicht passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, dann halt eben blöderweise ziemlich hoch. Also ich kenne das auch von mir selbst, weil ich mich irgendwie so fest konzentriere, dass ich nicht ausrutsche oder so, wenn es ein bisschen gefroren ist im Winter. Dann laufe ich irgendwie ganz seltsam und rutsche viel häufiger aus, als wie wenn ich gar nicht so den Fokus darauf lege. Also, das heißt, diese Rollenzuschreibungen, die machen was mit uns und die machen auch was mit dem Hund.
Voll. Und gerade wenn es halt so negative Bewertungen sind, wie wenn jetzt jemand anders immer sagt, du bist ja aber wie tollpatschig und es ist ja halt auch eher eine negative Bewertung, dann fühlt sich das ja auch überhaupt nicht gut an, ne? Dann ist man ja, dann versucht man, wie du es gesagt hast, das zu vermeiden oder man glaubt es vielleicht irgendwann selber, weil das ja dann genau auch passiert. dass dann sozusagen Dinge runterfallen oder so. Und dann denkt man ja, man ist ja wirklich die, die so und so ist. Und dann ist es so fest im Kopf programmiert. Und ja, so ist es halt im Prinzip bei den Hunden ja auch, dass wenn sie spüren das ja auch auf allen Ebenen eigentlich, wenn wir sozusagen so fest von ihnen so überzeugt sind, dass sie sich so und so immer verhalten, dass sie so und so sind. Und gerade wenn es halt so negative Rollenzuschreibungen sind, dann können wir auch davon ausgehen, dass sich das halt auch für die Hunde nicht gut anfühlt, wenn wir immer so auf sie gucken. Oder wenn wir halt auch vor anderen schlecht über die Hunde sprechen, auch sowas kriegen Hunde mit und spüren das.
Voll.
Ja. Ich
Voll.
glaube, da darf man
Und
echt
das heißt
aufpassen.
jetzt ja nicht, Entschuldigung, Alexander.
Ich wollte nur sagen, da
Es
darf man
heißt
echt
jetzt.
auf. Egal, sprich du.
Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Du kannst gerne deins sagen. Da darf man echt aufpassen. Was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, da darf man echt aufpassen, was man sozusagen auch laut ausspricht und was, also nicht nur was man denkt,
Ja.
sondern auch was man laut ausspricht und wie man sich dann sozusagen gegenüber dem Hund verhält, auch wenn andere mit dabei sind. Manchmal macht man ja auch Dinge nur anderen Menschen zuliebe, obwohl man gar nicht selber davon überzeugt ist, sondern weil man das Gefühl hat, die anderen erwarten das jetzt von mir und dann übertrage ich da irgendwelche Dinge auf den Hund oder verlange irgendwas von dem Hund, was ich eigentlich ja sonst gar nicht machen würde.
Voll. Und es das heißt ja nicht, dass wenn man jetzt sich das alles jetzt bewusst macht, einfach denkt, ah, okay, ich denke jetzt einfach nicht mehr, dass mein Hund andere Hunde anbellt und dann wird das nicht mehr machen. Um das, also, gell, das wollen wir überhaupt nicht sagen, sondern wir sagen vielmehr, dass es einfach viel im Zusammenleben macht, wenn wir quasi den Hund in die Schublade, dass der Hund, der eh nicht mit anderen Hunden kann, oder bei Ronki hätte ich sagen können, ja, Ronki kann nicht mit fremden Menschen. Ich hätte die Schublade zugemacht und ich bin sicher, dass er jetzt noch nicht mit fremden Menschen könnte, weil ich würde ihm ja dann auch gar nicht die Chance geben. Ich würde ja beispielsweise dann auch gar nie in Situationen gehen, in denen es fremde Menschen hat. Und mittlerweile ist Ronki einfach bei jedem Besuch sowieso fein damit. Am Anfang, je nachdem, wie gesagt, wenn jetzt ein Handwerker kommt, das ist ein Mann und der ist groß, dann fällt es ihm einfach schwerer. Aber da, so Ronki konnte jetzt da Strategien entwickeln, die ihm da helfen. Aber die musste er halt auch entwickeln können. Und dazu brauchte er quasi mich, die sagt, okay, Ronki, ich sehe, es ist schwierig, aber ich weiß, dass wir das schaffen können. Und dann schaffen wir das irgendwie. Und wenn ich einfach gesagt hätte, ja, Ronki kann nicht mit fremden Menschen, hätte ich die Schublade zugemacht und dann wäre es halt so gewesen.
Oh, dann hätte er nie dein Zutrauen im Prinzip bekommen oder nie irgendwie diese Unterstützung von dir erhalten, wenn du davon ausgegangen wärst, dass es für immer so bleibt. Ich kenne das auch noch von Arbeit früher, wenn wir so, wenn ich ein Kind in der Therapie hatte, dann war das ganz oft, dass sie vielleicht durch Familie oder durch die, also durch Lehrperson oder sowas so einen Stempel schon auf hatten, dass sie halt zum Beispiel die Diagnose Leserechtschreibschwäche hatten und dann irgendwie selber schon das so oft gehört haben von anderen, dass sie halt die sind mit dieser Diagnose, dass sie halt Dinge sich gar nicht mehr zugetraut haben, weil sie ja wussten, ja, ich kann es ja eh nicht, ich habe ja das und das und es kann ja im Prinzip so gefühlt gar nicht besser werden oder ich werde das nie können, weil ich bin ja die, die die und die Diagnose hat. Und das macht schon viel dann, wenn man halt da wirklich die Schublade leider schon zugemacht hat und dann muss man die eben langsam erstmal wieder öffnen und dann zeigen, hey, wir können auch Strategien finden, die dir halt helfen, dass es halt auch anders gehen kann. Und so ist es ja, wie du es gerade, dein Beispiel war ja da sehr ähnlich da bei Ronki, dass man dann sagt, hey, schau mal, oder vielleicht auch, was haben wir haben es ja schon öfters erzählt bei Nina und Zoe, dass wir ja lange auch ihnen Dinge nicht zugetraut haben in Hundebegegnungen, da wenn ein freilaufender Hund kam. Und da haben wir auch die Schublade zugemacht, weil wir halt dachten ja irgendwie, die sind halt unsicher oder die können das nicht. Und wenn ich dann aber anfange zu sagen, ja, eigentlich kannst du das schon, und ich traue dir das jetzt langsam wieder zu, dann kann sich da halt auch viel ändern. Ja.
Also eigentlich ziemlich ähnlich wie in der letzten Podcast-Folge, da haben wir auch gesagt, dass der wichtigste Schritt ist, dass man sich das erstmal bewusst macht. Und das ist auch hier so, dass man sich bewusst macht, welche Stempel quasi drücke ich denn dem Hund schon auf? Vielleicht auch schon seit langer Zeit. Und ist denn das wirklich, wirklich so? Also bin ich da überzeugt davon oder gab es vielleicht auch schon mal Situationen, wo das genau ganz anders war? Also wo mein Hund gar nicht, also wo dieser Stempel gar nicht zum Hund gepasst hat quasi. Und wenn man sich das dann bewusst macht, kann man schon ganz, ganz viel auch in der Situation selbst ändern, finde ich.
Ja, dadurch wird einem halt auch das eigene Handeln dann oftmals bewusst. warum man jetzt in der Situation so und so reagiert hat, vielleicht auch. Und wie wir letztens schon gesagt haben, es ist ja gar nicht schlimm, wenn man dann in der Situation gerade so handelt. Aber das Wichtige ist halt, dass man, wenn man dann das Bewusstsein hat, dass man dann sozusagen hingeht und schaut, hey, irgendwie so will ich gar nicht handeln. Darum
Ja.
reflektiere ich das jetzt nochmal. Wie kann ich es denn in der nächsten Situation vielleicht anders machen, dass ich mir neue
Ja.
Strategien halt auch zurechtlege und die dann darauf leichter zurückgreifen kann. Genau.
Voll. Ich glaube, das wäre das, was wir sagen wollten, oder? Oder fällt dir noch was ein?
Ich glaube, das wäre erstmal so ein guter Einblick darin. Ja?
Perfekt. Dann hoffen wir, dass ihr da etwas für euch mitnehmen konntet. Und wir freuen uns wirklich immer sehr. Wir laden ja immer, wenn wir die Podcast-Folge hochladen, auch den entsprechenden Post zur Folge hoch. Wenn ihr da drunter schreibt, was vielleicht für euch irgendwie so ein Aha-Moment in der Folge war oder etwas, was ihr vielleicht auch schon so erlebt habt oder etwas, was ihr anders seht. Also egal was, wir freuen uns da über alles, was wir von euch zur Podcast-Folge lesen können. Und wir bedanken uns auch für die vielen positiven Feedbacks zur Folge.
Ja, das freut uns immer sehr, wenn wir das eure Nachrichten lesen und da kommen so liebe Nachrichten auch zu dem Podcast. Das ist immer richtig schön. Also vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.
Genau, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.